willkommen zum Podcast des Lehrstuhls Neues Testament der Katholisch-Theologischen Fakultät an der Ruhr-Universität Bochum. Der Lehrstuhlinhaber ist Professor Thomas Söding. Mein Name ist Alexandra Brandt. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und der Host dieses Podcasts. Der folgende Beitrag bietet einen genuinen theologischen Deutungshorizont an. Sandra Schneebeck ist Doktorandin am Lehrstuhl und Stipendiatin der Katholisch-Theologischen Fakultät. Sie forscht zur Heilsbedeutung der Auferweckung Jesu und stellt einen Aktualitätsbezug zwischen der paulinischen Soteriologie und der Bewältigung der Krise vor.
Ja, vielen Dank. Ich habe anknüpfend an mein Dissertationsprojekt versucht, gerade aus soteriologischer Sicht Impulse zu entdecken, die vielleicht auch Denkanstöße für die derzeitige Krise geben können. Und habe mich da auf den ältesten paulinischen Brief konzentriert, den ersten Brief an die Thessalonicher, gerade weil er eine besondere Kommunikationssituation zeigt, die zwar keine Analogie bietet, aber doch Ähnlichkeiten, die eben Impulse wecken können. Corona als hermeneutische Herausforderung. Der erste Brief an die Thessalonicher. Die Corona-Krise wirft viele Fragen auf die Politik allein keine Antwort weiß. Trotz oder oft sogar wegen sinnvoller Maßnahmen zur Eindämmung des Virus bleiben bei vielen Menschen nicht nur Angst vor dem Virus selbst, sondern Unsicherheit, Ungewissheit vor der Zukunft und vielleicht sogar Hoffnungslosigkeit in vielen existenziellen Bereichen. Man könnte jetzt sagen, und viele sagen das auch, wenn Naturwissenschaft nicht alles lösen kann, gibt es ja noch die religiöse Sicht auf die Dinge. Aber nicht nur eine solche Gegenüberstellung ist fragwürdig. Religion an sich darf keine einfache Lösung bieten, weil sie damit nicht nur in dieser Zeit unglaubwürdig wäre, sondern sogar gefährlich werden kann. Menschen können religiöse Vorstellungen falsch verstehen und damit auf falsche Ideen kommen, die sie zu falschen Handlungen bewegen. Nur ein Beispiel ist die Meinung, die Pandemie sei eine gerechte Strafe Gottes für die zahlreichen Sünden der Gesellschaft oder sogar das erste Anzeichen der Apokalypse. Mit einer solchen Sicht ist verantwortungsvolles Handeln in der Krise nicht mehr gefragt und die Angst, die das Handeln lähmt, wird noch verstärkt. Etwas weniger extrem, aber auch nicht hilfreich, sind Hoffnungsplattitüden oder tröstende Sprüche. Diese sind für den mitdenkenden Menschen auch in diesem Moment schwer zu ertragen. Die Bibel ist kein Ratgeber, der sofort für alle Sorgen den einen Ausweg kennt oder jedes Leid zu relativieren vermag. Sie ist kein Buch der einfachen Lösungen, sonst gäbe es keine Exegese. Um einen christlichen bzw. christologischen Zugang zur Krise zu finden, der realistische Hoffnung möglich macht, kann die Exegese neutestamentlicher Texte helfen. Sie kann die Denkstrukturen aufdecken, die den Glauben ausmachen. Nicht nur in Bezug auf die damaligen Adressaten, auch heute sind diese Texte nicht Belehrung, sondern dialogische Reflexion über existenzielle Fragen und Gott. Die Texte liefern damit auch heute Impulse zur Orientierung im eigenen Denken, ohne sofort alles zu wissen. Ein neutestamentliches Beispiel für einen solchen Dialog sind die paulinischen Briefe. Im Angesicht von Ungewissheit oder gar einer Krise macht Paulus seine Soteriologie stark. Und zwar vor allem auch in den Texten, in denen er von der Auferweckung Jesu spricht. Thematisch geht es dort nicht konkret um Krankheit oder gar Pandemie, aber oftmals begegnen existenzielle Fragestellungen und Probleme. Und eine zukünftige Rettung nach christlichem Bild wird auch häufig in Frage gestellt. Das wird besonders im ersten paulinischen Brief deutlich. Hier zeigt sich, die thessalonischen Christen waren eine junge, motivierte Gemeinde, die ihre Identität im Glauben gerade erst aufgebaut hatte und weiter aufbauen wollte. Diese war gekennzeichnet durch ein Leben in der Erwartung des Kommens des Auferweckten. Die Gemeinde wollte und sollte bereit sein, wenn der Auferweckte herkommt. Sie war positiv eingestellt, stand aber noch auf wackeligen Beinen. Und sie bedurfte ganz besonders der Stärkung durch die Anwesenheit und Unterweisung des Apostels. denn das Glaubensleben der Gemeinde war in zweierlei Hinsicht angefochten. Seit ihrer Bekehrung waren die thessalonischen Christen wie auch ihr Apostel aufgrund ihres Glaubens Bedrängnissen aus ihrem unmittelbaren Umfeld ausgesetzt. In einer dem öffentlichen Staatskult verpflichteten Gesellschaft wurde die christliche Gemeinde als Fremdkörper und Störfaktor wahrgenommen. Sie musste ihrer Linie treu bleiben, auch wenn sie selbst vorher vollkommen anders gelebt hatte und auch ihr Umfeld gänzlich anders lebte. Und die Verfolgungen der Apostel bedeuteten für die Gemeinde auch, dass sie unfreiwillig von Paulus, der mit seinen Mitarbeitern die Stadt verlassen musste, getrennt blieb und ausschließlich auf briefliche Kommunikation angewiesen war. Ein hinzukommendes Problem, das nicht nur das aktuelle Glaubensleben der Thessalonicher ins Wanken brachte, waren die für sie unverhofft auftretenden Todesfälle in der Gemeinde. Diese ließen die Gemeinde noch mehr an der Sicherheit ihres Hoffnungskonzeptes zweifeln, in dem doch alle stark und anwesend sein sollten, wenn der Auferweckte herkommt. Sie führten zu Trauer und Ungewissheit in Bezug auf die Zukunft. Auf diese existenziellen Probleme reagiert Paulus im 1. Thessalonicher Brief. Er verwendet apokalyptische Sprache, aber im Dienst einer Soteriologie der Auferweckung. Man könnte auch hier sagen, Soteriologie der Auferweckung, das ist ein einfacher Ausweg. Das heißt, wenn heute alles schlimm und aussichtslos ist, habe ich ja immerhin noch das schöne Leben nach dem Tod. Aber der Apostel beschreibt das Ganze differenzierter, weil Auferweckung für ihn die Auferweckung des Gekreuzigten ist. Sie ist nicht eine Flucht aus dem Leben, sondern der Sieg des Lebens über den Tod. Die Hoffnung, die den Gemeinden mit der Auferweckung Jesu gegeben ist, ist deshalb eine, die den Tod nicht ausklammert und Leid nicht übersieht, sondern gerade inmitten dieser Phänomene stark wird und nahe ist. Paulus möchte der Gemeinde im Brief Trost bieten, das sagt er explizit. Aber dieser Trost ist keine Vertröstung. Die Thessalonicher dürfen und sollen trauern, weil das Leid real ist und sie noch nicht die volle Erlösung haben. Aber sie müssen nicht trauern wie jemand, der absolut keine Hoffnung hat. Vielmehr wird der Begriff der Hoffnung in allen Abschnitten, in denen es um Tod und Auferweckung geht, zentral. Paulus schreibt nicht über die Probleme seiner Gemeinde hinweg bzw. relativiert sie, sondern er nimmt sie ernst. Er reagiert darauf und identifiziert sich sogar mit ihnen. Er erkennt das Leid seiner Gemeinde an und liefert ihnen von daher ein auch in der Trauer tragbares und verantwortungsbewusstes Hoffnungskonzept. Das zeigt, warum die Gemeindeglieder trotz Bedrängnis das Evangelium auch weiterhin in Freude aufnehmen können, wie sie es schon tun. Der Grund dafür ist, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Für die Zukunft der Gemeinde, für die Zukunft soll der Gemeinde von Tod und Auferweckung Jesu her gewiss sein, dass Jesus gleichermaßen Verstorbene und Lebende in die vollendete Gemeinschaft mit ihm führen wird. Jesus ist gestorben, damit wir vereint mit ihm leben. Damit ist gezeigt, dass Jesus bis zu seinem Tod nahegekommen ist und dass auch unser Tod nicht das letzte Wort haben wird. Damit ist aber keine Vertröstung auf eine bessere Zukunft gemeint. Seit Tod und Auferweckung Jesu ist die soteriologische Zukunftsperspektive da. Aber sie steht nicht isoliert vom aktuellen Leben der Thessalonicher. Schon die gegenwärtige Situation der Gemeinde steht seit der Auferweckung Jesu in einem anderen Licht. Der Anfang und das Ende des Briefes konzentrieren sich von der Zukunftsperspektive aus vor allem auf die Gegenwart der Gemeinde. In einem etwas späteren Brief schreibt Paulus, dass Jesus seit seiner Auferweckung für uns eintritt. In seinem ersten Brief beschreibt er, wie die Gemeinde selbst aufgrund der Auferweckung Jesu aus dem Tod miteinander auftreten und füreinander eintreten kann. Nicht nur hat sie das Evangelium mitten in ihrer Bedrängnis in Freude aufgenommen, sie trägt es auch in ihrem Verhalten weiter. Dass der Tod mit der Auferweckung Jesu nicht vergessen ist, ist klar. Die Bedrängnisse bestehen, die Gestorbenen sind gestorben und der Zeitpunkt des Endes ist ungewiss. Die Gemeinde bedarf des Trostes. Sie muss weiterhin Widerständen trotzen, aber sie ist dafür gerüstet, und zwar vom Kopf und vom Herzen her, mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Ihre Mühe im Glauben, in der Liebe und in der Hoffnung wird sie nicht nur befähigen, einander aufzubauen, Sie hat inspirierende Ausstrahlung weit über ihren kleinen Kreis hinaus, an der sich andere ein Vorbild nehmen können. Paulus rechnet der Gemeinde nicht aus, wann die Erlösung kommen wird. Das können weder er noch seine Gemeinde wissen, was aber die Hoffnung nicht schmälert. Anders als diejenigen, die Friede und Sicherheit propagieren, will er sie nicht voreilig in Sicherheit wiegen. Aber anders als diese haben die Thessalonicher Hoffnung. Dem Tag zu gehören, bedeutet damit aber nicht nur, die Stärke geschenkt bekommen zu haben, auch in einer isolierten Minderheitenposition in Glaube, Liebe und Hoffnung handeln zu können, sondern auch einen nüchternen und wachsamen Blick auf die Dinge zu haben, sich der Unvoraussehbarkeit der Zukunft bewusst zu sein, aber sich auch nicht davon lähmen zu lassen, dass die Vollendung letztlich in Gottes Hand liegt. Der erste Thessalonicher Brief ist nur ein Beispiel dafür, wie die Soteriologie der Auferweckung mit den Themen der Ungewissheit und dem Tod umgeht. In den darauf folgenden Briefen wird das Feld der Wirkung der Auferweckung Jesu um weitere soteriologische Motive erweitert. Aber gerade mit der Veranschaulichung der Situation, in der sich die verunsicherte, aber starke thessalonische Gemeinde befindet und einer Soteriologie, die genau daran anknüpft, liefert er wichtige Impulse, darüber nachzudenken, wie man auch heute im Geist der Auferweckung Jesu mit krisenhafter Gegenwart und ungewisser Zukunft umgehen kann. Danke.